Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer Viertelstunde über Mortal Sin. Ein Spiel aus dem Early Access und Sie werden sich jetzt ganz viele Fragen stellen. Was ist Mortal Sin? Seit wann spielt André Early Access Spiele? Was soll das alles? Was ist hier los? Und das werde ich beantworten und mit mir gemeinsam zuhören wird Sebastian Stange. Hallo.
Hallo, hallo. Und ist das neu für dich, Early Access Spiele spielen überhaupt an dich ranlassen?
Also selten.
Diesen unfertigen Kram?
Nicht neu, aber selten. Ich hatte damals das Teardown auch schon mal im Early Access. Mhm. Bin ja einfach nur so ein Trüffelschwein, ist ja bekannt, ne? Wenn der André mal was aus dem Early Access empfiehlt, ist natürlich brillant und wird hinter ein Riesenhit.
Ah,
ja, aber es kommt selten genug vor, weil meistens fasse ich es erst gar nicht an. Weil, sie sollen halt fertig sein, die Spiele. Was soll ich mich damit befassen, wenn die noch nicht fertig sind?
Ich habe mich daran gewöhnt, dass Early Access inzwischen jegliche Bedeutung verloren hat. Weil das Spektrum reicht von Prototyp-Tech-Demo bis nahezu fertiges Spiel. Und es kann alles Mögliche sein.
Ja, aber warum die eigene Welt nicht einfach ein bisschen simplifizieren und sagen, fuck you, Early Access, mach deinen Scheiß fertig, deinen Scheiß fertig.
Dafür habe ich keine Geduld. Ja, wenn ich irgendetwas stoße, ja, so, oh, das ist ja eine coole Spielidee oder so, ja, dann will ich das jetzt, ja. Delayed gratification my ass, ja. Dann, also meine Aufmerksamkeitsspanne reicht auch nicht groß genug. Ich habe ja auch immer, ne, ich kämpfe ja stets an gegen das Vergessen. Lieber dem Impuls jetzt folgen,
verstehe.
Als das dann wie viele andere gute Ideen dem Vergessen anheimfällt.
Eigentlich ist es bei mir auch ein Geduldsding, aber in die andere Richtung. Sehr häufig. Aber es besteht immer die Gefahr, wenn ich was im Early Access spiele, dass wenn es dann fertig ist und ich es dann fertig spielen will, müsste ich von vorne anfangen. Und das mache ich nicht. Das ist auch der Grund, warum ich Baldur's Gate 3 bislang nicht angefasst habe. Wenn ich das jetzt schon 20 Stunden spiele, dann spiele ich es fertig nicht mehr.
Das ist ein gutes Argument. Und ich bevorzuge auch eher die Early Access Spiele, die eher so wie dieses heute sind, ne? So ein bisschen aus verschiedenen Systemen bestehen, so eine Roguelite-Struktur, so ein bisschen arcadic, nix, wo man jetzt 20 Stunden Spielstand versaut und in der Story nicht weiterkommt. Das ist doch das perfekte Spiel. Schön, dass du dir sowas rausgesucht hast. Und jetzt kannst du mal ein bisschen die Verpackungsrückseite vorlesen. Ja? Hast du hoffentlich den Pappkarton in der Hand?
Ja, klar.
Ich muss sagen, vom ersten Look, den ich gesehen habe auf der Steam-Page, sieht das aus wie ein Spiel, das eine schöne PC-Pappkarton-Variante verdient hätte.
Es hat was.
Es wirkt so schön oldschool.
Es hat so einen Nostalgie-Retro-Anstrich, nicht wahr? Mhm. Also, du hast ja schon so ein bisschen verraten. Mortal Sin, das ist ein Roguelite-Dungeon-Crawler. Und ich bin geneigt zu sagen, es ist ein Casual Dungeon Crawler. Mhm. Ich habe das im Urlaub gespielt und dafür war das exakt richtig. Das heißt also vergleichsweise kurzische Spiele-Sessions. Die werden nach hinten raus länger. Es gibt da drei Dungeons, drei Bereiche, die muss man der Reihe nach durchspielen. Und dann kommt man noch irgendwie zum Maw of Sin, so eine Art Endboss nehme ich an, soweit bin ich gekommen. Und das sind so, wenn du dann hinterher schon relativ weit kommst, bis in den dritten Abschnitt, den Wald, dann kann das auch schon mal so eine Dreiviertelstunde oder sowas gehen. Aber meistens stirbst du ja früher am Anfang und dann sind das so 20-Minuten-Sessions. Und du läufst da in einer 3D-Umgebung in Echtzeit herum und kämpfst auch mit Nahkampfwaffen in Echtzeit. Mhm. Also man kann es sich entfernt eben vorstellen, wie diese Fantasy-Ego-Dinger wie... Oh, aber bei Heretic und so, das hat ja alles Schusswaffen.
So, diese Dungeon-Crawler wie Wizardry und Co. Also es ist,
oder sagen wir einfach Skyrim.
Ja, Ego-Perspektive, ganz wichtig, hast du jetzt noch nicht erwähnt.
Ja.
Und ein Retro-Look, den ich schwer in Worte fassen kann. Mhm. Ich habe mir da auch Spielszenen angeschaut und du hast es mir im Vorgespräch mit irgendwie aus EGA-Grafik verkauft. Das ist es aber auch nicht, weil es ist...
Nee, EGA-Farbpalette, sagte ich.
Das ist schon sehr nett. Das ist eine sehr begrenzte Farbpalette, wo viele Gegenstände und Charaktere einfach komplett blockig sind, ohne jegliche Tiefe, ohne jegliche Details und auch so schön entsättigt, ja. Das Blau ist eher so ein bisschen ein kränkliches Blau. Das Grün geht ins Graue, das Rot ist nicht allzu gesättigt, das sind sehr depressive, düstere Farben, obwohl es durchaus bunt ist.
Ja, und irgendwie so, also mich hat es total an so EGA-Grafik erinnert, es ist so irgendwie so, also es sind immer nur diese vier Farbschattierungen sind es, glaube ich, also du hast dann so eine Farbpalette, da ist dann schwarz, blau, rot und weiß ich nicht, orange oder irgend sowas mit dabei, du schaltest dann auch unterschiedliche Farbpaletten frei, es sind aber immer diese komischen vier Farbpaletten, also super begrenztes Farbspektrum, die einzelnen Farben noch in verschiedenen Schattierungen. Die Gegner sind dann meistens in irgendeinem ganz leuchtenden Blau gehalten, zum Beispiel rotes Blut, das an die Wände spritzt, ja. Der Dungeon so ein bisschen grau gefiltert und so. Und das es ist wirklich schwierig, man muss sich das mal eigentlich mal anschauen.
Ja.
3D-Grafik, aber halt durch einen EGA-Filter. Das beschreibt es ganz gut, wenn man sich EGA-Grafik vorstellen kann.
Ja, sie wirkt auch sehr flach. Das hat so ein bisschen so einen leichten, es wirkt ein bisschen wie ein Comic, obwohl es kein Cell-Shading-Look ist, weil den Objekten, denen fehlt im Detail irgendwie Texturen und Tiefe und auch Schatten entsteht eher so durch schwarze Säume am Rand oder an Bruchkanten von Objekten. Das ist ganz, ganz eigenwillig.
Es hat aber diese krassen schwarzen Linien von Cell-Shading, daher kommt die Assoziation.
Ja. Und das ist schon witzig. Ich habe erst gedacht, könnte man das mit so Retro-Grafik vergleichen, wo so Dithering, diese Punktwolken für Farbschattierungen und Hell und Dunkel sorgen. Aber das ist es eigentlich nicht. Es fällt mir schwer, diesen eigenwilligen Grafikstil zu benennen, aber er wirkt sofort retro. Er wirkt einzigartig und auf jeden Fall macht er auch irgendwie Interesse. Wie bist denn du auf dieses Spiel gekommen?
Das ist mir irgendwo, als Empfehlung vorbeigeschwebt, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht mehr wo. Ich nehme an, auf Twitter oder so.
Okay. Hast du es auf dem Steam Deck gespielt?
Ja.
Im Urlaub? Okay.
Ja.
Ist ja genau das Richtige, ne? So ein anspruchsloses, anspruchsarmes Indie-Game, das überlastet die Hardware nicht und passt auch auf den Bildschirm gut, ne?
Genau, also jetzt grafisch anspruchslos, meinst du? Ja. Und ich sag mal, das Steam Deck kann schon noch viel mehr als dieses Spiel.
Klar.
Da ist jetzt an der Stelle noch nicht Schluss, aber das war genau richtig, weil, wie gesagt, es ist super simpel eigentlich. Also der Kern-Gameplay besteht jetzt darin, hängt ein bisschen auch davon ab, welche Klasse du benutzt, aber ich habe vorwiegend den Berserker gespielt und der kann halt seine Waffe aufladen, indem du halt die Schlagtaste gedrückt hältst. Der hat einen schnellen Schlag, der hat einen schweren, langsameren Schlag. Und der hat vor allem eine Spezialfähigkeit, wenn du die freigeschaltet hast, dann hat er beziehungsweise der Berserker, die Klasse, die musst du freischalten. Du startest mit einer Standardklasse, dem Straggler, und je nachdem, wie du im Level aufsteigst, schaltest du immer neue Klassen frei. Irgendwann kommt der Berserker. Und der hat so eine Wirbelattacke. Und die Besonderheit des Berserkers ist...
Natürlich hat der Berserker eine Wirbelattacke.
Ja. Die Wirbelattacke können sie alle haben. Das Besondere ist, dass wenn der Berserker die Wirbelattacke macht, ist er unverwundbar während der Wirbelattacke.
Kleine technische Stilfrage, dreht sich die Kamera auch um 360 Grad während der Wirbelattacke oder macht das bloß dein Charakter, wenn die Kamera weiter nach vorne schaut?
Die Kamera schaut weiter nach vorne.
Aber wahrscheinlich besser spielbar.
Ja, es ist erheblich besser für die Orientierung. Vor allem, weil du kannst die erweitern über so Perks, die du innerhalb eines Runs dann findest, die sind dann innerhalb dieses Runs gültig. Und dann kannst du diese Wirbelattacke verlängern. Dann ist die anderthalb mal so lang. Und dann würdest du jetzt auf einmal 90 Grad versetzt oder so irgendwo stehen bleiben. Das wäre auch blöd. Auf jeden Fall, das Coole daran war halt, das ist so ein Ding, ich habe erst gedacht, boah, damit kann ich das Spiel cheesen wie die Sau. Ich lade einfach immer die Wirbelattacke auf und dann bin ich die ganze Zeit unverwundbar. Und dann ansonsten weiche ich nur zurück. Und das funktionierte einerseits ziemlich gut, deswegen bin ich bei der Klasse geblieben. Auf der anderen Seite war es trotzdem immer noch knifflig genug, weil du halt diesen Moment hast, in dem du diesen Angriff erst aufladen musst. Ne? Es war eigentlich ein super simples Gameplay. Immer so zurückweichen, jetzt nach vorne gehen und angreifen. Es kann aber auch, wenn man andere Klassen spielt, sehr viel komplexer sein. Also eigentlich gehört da auch viel Blocken mit dazu, einen perfekten Block ausführen und solche Geschichten. Da gibt es dann auch Boni, die du damit freischalten kannst. Also wie man so Nahkampfsysteme, gerade auch aus der Ego-Perspektive, kennt. Das macht auch Spaß, aber ich fand es eben einfach angenehm, mit diesem super simplen Berserker da rumzulaufen, dann immer so einfach nur über die Kontrolle von Distanz und das Ausnutzen des Raumes sozusagen mich da so durchzuschlachten. Und ein zweiter, wenn man so möchte, Vorteil oder ein zweiter Casual-Aspekt an dem Ding ist, dass es extrem RNG-abhängig ist, wenn du die richtigen
Waffen
kriegst.
Man kann Glück haben.
Ja, genau. Wenn du die richtigen Waffen kriegst, dann rennst du da manchmal durch und dass es nur so eine Wonne ist. Wenn du die falschen Waffen kriegst oder auch die falschen Perks kriegst, dann ist es erheblich schwieriger.
Aber das klingt ja prinzipiell wirklich nach so, nach genau dem, was gute Roguelikes auszeichnen. So eine gute Schippe Glück, dass man eben auch einfach mal irgendwie so ein bisschen hoffen kann. Hey, vielleicht läuft's in der Runde ja gut. Vielleicht habe ich hier ein bisschen, Slay the Spire ist so gut, wenn man auf eine gewisse Karte hofft und man kriegt sie dann oder gewisse Perks und Artefakte. Das ist echt schön. Und dass man sich so seinen eigenen Spielstil suchen kann. Optimalerweise kennt man ja irgendwann alle Facetten des Metas und kann praktisch mit jeder Kombination so einigermaßen klarkommen, aber man kann sich auch verbeißen in so eine Spielweise und die gelingt manchmal mehr und manchmal weniger. Das finde ich sehr reizvoll. Wie ist denn die Prämisse dieses Roguelites? Meistens bist du irgendeine arme Seele, die in einem nicht enden wollenden Zyklus aus Reinkarnation gefangen ist.
ich weiß es gar nicht.
Irgend sowas?
Es blendet irgendwelche so vielsagenden kleinen Zitate am Anfang immer ein. Und ich hab's ja nicht mal mehr im Kopf. Es ist irgend so ein...
Sehr gut.
So eine Herausforderung, bla, schnubbel die Schlupp, keine Ahnung was. Ich weiß es nicht. Es war mir völlig egal. Es ist, glaube ich, ziemlich irrelevant.
Ja, aber Spielstruktur nochmal. Du startest das Spiel, wählst dir offensichtlich eine Klasse aus, die du später, also ja, die im Spielverlauf freilässt. Und dann, wo findest du dich dann wieder? Sofort im ersten Level oder gibt's irgendwie?
Also es gibt einen Hub. Und von diesem Hub aus wählst du dann auch quasi, sobald freigeschaltet, beliebig aus, mit welchem Dungeon, mit welchem Levelabschnitt du anfangen willst. Es gibt die Höhle, es gibt das klassische Dungeon, es gibt den Wald. Und dann gibt's, wie gesagt, noch diesen letzten Bereich, zu dem ich noch nicht vorgedrungen bin. Und es gibt außerdem noch eine optionale Spezialstage, die sich immer freischaltet, wenn du einen dieser Levelabschnitte beendet hast. Das ist so ein Sondertrial, so ein Arena-Kampf. Den kannst du auch absolvieren. Da musst du einfach gegen mehrere Horden von Gegnern bestehen und kriegst dann coole Belohnungen nochmal. Und wie es halt so ist bei so Roguelikes, es lohnt sich meistens, sowas einfach zu versuchen. Weil wenn du das dann schaffst und dann dort auch noch die richtigen Boni kriegst, dann gehst du so stark ins nächste Areal, dass du da wieder gut durchpflügen kannst. Und diesen Schneeballeffekt immer zu versuchen, zu verstärken und mitzunehmen, das ist eigentlich das Wertvollste. Es gibt zum Beispiel, das ist eine von den Waffen, wo du ein bisschen Glück haben musst, seltene Waffen, die führen diese Wirbelattacke ohne Aufladen sofort aus. Von alleine, es ist einfach deren Standardangriff. Und zur Erinnerung, während dieser Attacke bin ich unverwundbar. Das heißt also, mit denen kann ich rumwirbeln wie blöd. Es gibt allerdings Waffenverschleiß. Dödö.
Oh oh.
Und das ist ein ganz interessantes System in dem Ding. Du hast einmal rote Lebensenergie, die du in Form von so Orbs aufsammelst und dann blaues, was ich erst für Mana hielt. Aber das ist Zeug, das kannst du benutzen, um deine ganze Ausrüstung damit zu reparieren. Also alles, was du so findest, du kannst Helme finden und Handschuhe und Rüstung, so Brustpanzer und solche Sachen, die verschleißen alle. Verschleißen auch schneller, wenn sie Spezialfähigkeiten haben. Es gibt eine coole Rüstung, die zum Beispiel, wenn dich ein Gegner trifft, den Gegner sofort platzen lässt. Ja, das ist so irgendwie mit dem Perk so Dingsbums Rüstung of Vengeance. Aber jedes Mal, wenn dieser Effekt ausgelöst wird, verliert die eine ganze Ecke an Bestand sozusagen. Also dann geht die kaputt. So, und jetzt musst du also ständig diese blaue Essenz einsetzen, um dein Zeug zu reparieren, wenn du dich zu häufig treffen lässt. Und du musst halt aber auch gleichzeitig dein Superschwert im Einsatz halten. Das heißt, du kannst dann auch häufig diese Rüstung nicht retten, weil du das aufheben musst, um auf gar keinen Fall dieses Schwert zu verlieren. Ne? Und das fand ich cool. Das war geil, das abzuwägen. Und der Berserker zum Beispiel hat als Klasse den Nachteil, dass er nur diese Dungeons haben immer so kleine Zwischenabschnitte, wo du eine rote und eine blaue Kugel bekommst. Und mit zwei oder drei blauen Kugeln, je nachdem, wie du das auch gerade gelevelt hast, füllst du dann eine Flasche von eben Heiltrank und von diesem Reparaturelixier wieder auf. Und alle anderen Klassen können die aber auch zwischendrin aus Gegnern zufällig erhalten. Der Berserker aber nicht. Da kriegst du nur diese Standard-Dinger.
Also er ist der ressourcenlimitierteste.
Er ist, was diese Ressourcen angeht, ja. So, und das heißt also, dann musst du dir halt auch immer wieder gucken, so, repariere ich jetzt da noch was oder hebe ich mir das lieber auf? Und das war auch, also es ist eigentlich super simpel. Du hast halt, es ist sehr, sehr einfach, den Überblick zu behalten. Es ist sehr einfach, die Fragestellung zu verstehen sozusagen. Du sitzt nicht da und sagst, wenn dieses Schwert plus 5 auf Geschwindigkeit hat, aber minus 7 auf Stärke und das mein Helm hat aber plus 9, wie ist denn das? Und dann fängst du an, auf dem Karo-Block zu rechnen. Ne? Und das sind die Sachen, die finde ich meistens nicht wahnsinnig interessant, das mag ich nicht. Aber hier waren es einfach interessante Abwägungsentscheidungen. Wann setze ich das jetzt ein?
Hat das Spiel so leichte Rollenspielsysteme, was das Equipment angeht, die Items, die du da so findest?
Du hast sogar Charakterattribute, die steigern sich halt einfach so nach und nach, indem die Figur im Level aufsteigt, das verteilst du nicht selber. Und du schaltest in diesem Hub auch zusätzliche Hilfsmittel frei. Und das ist auch cool, weil das ist ziemlich mächtig, was du da zusätzlich freischaltest. Zum Beispiel gibt es dann so einen Schmiedeamboss, den du freischaltest, und an dem kannst du dann zu Beginn des Runs, also direkt am Anfang, wenn du neu startest, kannst du dort gegen Geld, kannst du 3 zufällige Gegenstände erscheinen lassen, von denen darfst du dir einen aussuchen und den kannst du mitnehmen. Mhm. Das heißt also, du kannst natürlich dann auch schon, wenn du richtig Glück hast, mit richtig geilem Equipment, sofort ins erste Dungeon. Mhm.
Ja, Risk-Reward in vielen Sachen, ne? Gibst du das Geld jetzt aus für vielleicht einen Vorteil oder behältst du es und gibst es für etwas aus, wo du weißt, dass es dir was bringt? Genauso wie die Arena offensichtlich, ne? Wo du dir einen Vorteil freispielen kannst, riskierst aber irgendwie Lebenspunkteverlust wahrscheinlich.
Ja, also du kannst natürlich scheitern, dann ist es vorbei, dann fängst du von vorne an. Und
da kann man draufgehen. Ja. Und draufgehen heißt immer Permadeath, ja, und du bist raus. Alles klar.
Tod ist tot und dann geht's wieder von vorne los, wie man es halt von Roguelike kennt. Und in der Arena kann es halt auch sein, was unwahrscheinlich ist, aber es kann sein, dass du sehr viel mehr an Ressourcen verbrauchst hinterher, als du rauskriegst. Das ist aber eigentlich sehr unwahrscheinlich. Die größte Gefahr ist, dass du stirbst. Weil du verdienst da so viel Geld und wenn du dann in dem Hub schon diese ganzen Boni freigeschaltet hast, dann gehst du hin. Du kannst dir dann auch in dem Hub zum Beispiel, das ist das Erste, was du dazu freischaltest, du kannst dir dieses rote und das blaue Elixier, also Heiltränke und Reparaturtränke, kannst du dir nachkaufen. Das heißt, normal startest du nur mit, ich weiß gar nicht, ich glaube mit 0 sogar. Oder mit einem, ich bin mir nicht sicher, in das Spiel. Und jetzt kannst du dich da voll kaufen. Ich glaube, es sind 0. Und dann startest du halt mit dem Maximum von 4 in das Spiel rein. Du musst halt Geld haben. Und von dem Geld, das du in dem Run hast, verlierst du die Hälfte, sobald du stirbst. Das heißt also, am besten ist es immer, in dem Run zu investieren, wenn es gut läuft. Ne? Dann butterst du am besten echt die Kohle rein und schaust du, dass du dir die Heiltränke kaufst und dass du dir deine zusätzliche Rüstung da zufällig auswürfeln lässt und hoffst, dass was Geiles kommt. Also du kannst dann auch Charakterwerte steigern. Da schaltest du einen Altar frei, da kannst du hingehen, das kostet dann richtig Asche, aber dann steigerst du halt alle deine Charakterattribute um plus irgendwas.
Diese ganzen Möglichkeiten schaltet man pro Run frei oder das ist die Metaprogression im Spiel?
Das ist über die Metaprogression, das ist über den...
Genau, also dass du einfach nicht mächtiger wirst, sondern mehr Optionen bekommst.
Genau.
Für zukünftige Runs und mehr Klassen und so weiter. Ja.
Also alles in diesem Hub ist sozusagen die Metaprogression,
ja, das
läuft über den Charakterlevel.
Ja, eine nette Roguelike-Struktur, das gefällt mir vom Zuhören. Was ich mir noch nicht so richtig vorstellen kann und vom Anschauen des Trailers auch noch nicht so ganz begreife, ist, wie das Gameplay letztendlich funktioniert. Du hast also 3 Stages, die du aussuchen kannst, in welcher Reihenfolge, erinnert mich an Into the Breach, da konnte man ja auch aussuchen, in welcher Reihenfolge man die Insel angeht. Die wurden dann automatisch immer dem Schwierigkeitsgrad angepasst. Hier scheint es wahrscheinlich ähnlich zu sein, ne? Der dritte, den du machst?
Nee, die haben einen eigenen Schwierigkeitsgrad. Ah. Eigentlich vernünftigerweise ist die Reihenfolge Höhle, Dungeon, Wald. Die werden zwar nominell noch mal schwieriger, also insofern, dass da die Gegner noch mal stärker zuhauen. Mhm. Aber die Gegnertypen, die du da triffst, die sind halt auch unterschiedlich herausfordernd. Das heißt also, du kannst jetzt natürlich sagen, oh, ich gehe zuerst irgendwie in den Wald, weil das sind teilweise die ekligsten Gegner. Und die sind dort dann in ihrer von mir aus schwächsten Version, aber du auch. Ja, und du wirst dann halt einfach geklatscht. Also das ist dann Quatsch. Außer du könntest jetzt irgendwie, du hast so viel Geld, dass du dich super krass schon direkt ausrüsten kannst, dann könnte es vielleicht sogar Sinn machen, das irgendwie rückwärts zu spielen. Ich habe das manchmal gemacht, zu dem Zeitpunkt, als ich das Dungeon fand ich immer schwieriger als die Höhle, auch wenn das Spiel irgendwie nahelegt, dass man damit anfangen soll, weil da diese Tutorial-Fußspuren hingehen. Und ich habe das immer umgekehrt gespielt, bis ich einmal genug Kohle hatte, um mich fett auszurüsten. Dann habe ich mir gesagt, okay, ich gehe jetzt zuerst in das blöde Dungeon, wo diese Zauberer sind, die mit so Fernkampfangriffen Feuerbälle schmeißen. Das ist für mich und meinen Berserker immer unangenehm, weil ich muss ja nah ran mit meinem Aufladeangriff, um dann da unverwundbar zu sein. Und das habe ich erst gemacht, als ich da so richtig fett ausgerüstet voranschreiten konnte.
Wie sehen denn diese Umgebungen aus? Ich habe den Eindruck, das sind eher zweckmäßige Tapeten für relativ simple Kampfareale.
Ja, die sind also bis auf...
Oder ist da auch Level-Design mit drin?
Nee, bis auf den originellen Grafikstil ist es relativ strunzöde. Es ist zu einem gewissen Grade ist es zufallsgeneriert, also aus so einem Baukastensystem. Bestimmte Räume sind aber immer in jedem Run dabei. Es gibt zum Beispiel so ein großes Höhlensystem so eine große Tropfsteinhöhle in diesem Höhlensystem und da ist ein Bossfight und das halt immer da.
Was gibt's denn in den Levels alles? Und so, ich nehme an, Fallen, Pickups, Secrets?
Ja, eigentlich alles.
Zufallsereignisse? Ja. Es gibt Händler?
Es gibt die üblichen Fallen, also so ganz klassisch sogar mit so diese rotierenden Baumstämme mit Dornen. Die Speere, die aus dem Boden emporschnellen. Also wirklich super klassisch. Das fand ich ehrlich gesagt sehr charmant, also weil es so ganz klassisches Dungeon-Crawler-Material war. Mhm. Du hast Vasen, die du zerdeppern kannst, in denen findest du meistens dann nochmal ein bisschen Geld. Es gibt sogar immer eine Bonus-Stage sozusagen. Das sind so Portale und die bringen dich in so ein seltsames Zwischenreich, wo du dann so Sprungpassagen absolvieren musst. Und manchmal musst du relativ planvoll überlegen, in welche Reihenfolge gehst du davor, wie machst du das, dass zum Beispiel in so eine schwebende Plattform, auf die musst du draufspringen, damit die dich irgendwo hinträgt. Aber auf der anderen Seite sind so komische, schleimige, fleischige Klumpen, die mit Blut Batzen auf die spucken. Das Ganze hat so ein leicht okkult angehauchtes Ding, so manchmal. Und dann musst du dir genau überlegen, okay, ich springe jetzt auf das Ding drauf, dann gehe ich sofort an die linke Kante, dann das Ding, das von vorne schießt, trifft mich nicht. Und dann das erste, das dann von der Seite kommt, das muss ich sofort irgendwie mit dem Schwert abtreffen, damit das kaputt geht, bevor es irgendwie mir von der Seite was reinschießt. So in der Art. Manchmal kann es aber auch einfach nur eine Geschicklichkeitspassage sein, wo halt so diese schwingenden Sensen sind, wie aus hier Sense Fortress zum Beispiel in Dark Souls oder auch aus diversen anderen Spielen, wo du einfach vom Timing her im richtigen Moment da drunter durch musst.
Das schwingende Klischee, das ist bekannt. Das spielt sich aber alles deutlich schneller und direkter und hektischer als ein klassischer Dungeon Crawler, ne?
Genau.
Das ist ja ein Genre, was eher so ein bisschen behäbig und träge ist, aber das hier wirkt in den Gameplay-Trailern schon ganz schön hektisch. Wie steuert denn sich das? Ich habe das Gefühl vom Zuschauen irgendwie, ich habe Zweifel, was die Themen Trefferfeedback und Direktheit der Steuerung angeht, weil das wirkt so ein bisschen janky.
Ich find's absolut top, ehrlich gesagt, ja.
Okay, dann fühlt sich's anders an.
Ja, also die Steuerung ist super. Es ist ein echt gut, also auch gerade jetzt auf dem Steam Deck mit Analogstick super steuerbar gewesen. Es hat dieses Ding, das was auch Zelda macht, diesen kurzen Freeze-Frame, wenn du einen Gegner triffst, das macht dann das Trefferfeedback sehr eindeutig. Und auch von dem Distanzmanagement, das ist ja immer schwierig in der Ego-Perspektive zu wissen, treffe ich jetzt den Gegner, wenn ich mit dem Schwert schwinge, ist es sehr großzügig. Das macht es da auch relativ gut steuerbar.
Weil nämlich die Grafik ist so platt, ne? Deine Arme sehen aus wie Sprites. Ich glaube, das sind schon 3D-Modelle, aber durch diesen Grafikstil sehen die aus wie so hellblaue Sprites. Und
ist in Bewegung aber erheblich plastischer.
Ah, okay. Weil da hätte ich mir auch gedacht, wie weißt du dann, wie weit du, also weil der Tiefeneindruck in den Screenshots so fehlt. Aber dann ist das etwas, was man dann ja in Bewegung, wenn man es auch selber steuert und wenn man sich kein Video anschaut, wahrscheinlich deutlich einfacher.
Ja, und vor allem die Gegner, ne, sind halt super einfach identifizierbar, auch durch den simplen Grafikstil.
Stimmt schon, ja, das hat fast was von diesem Assistant Mode in The Last of Us.
Ja, genau.
Mit diesen krassen Kontrasten.
Stimmt, also Lesbarkeit ist halt dadurch extrem krass eigentlich. Ne? Nur, also ist kein Spaziergang. In diesem
was macht die
Spiel zu machen.
Ja, was macht denn die Schwierigkeit aus in dem Spiel?
Also insbesondere halt die Timings, ne? Also Distanzmanagement, Gegnermanagement. Du bist in irgendeinen Raum reingelaufen und dann meistens musst du irgendwie so 3 Bodenplatten aktivieren hinterher, um den Weg ins nächst tiefere Dungeon-Level freizuschalten. Und gerne aktiviert die zweite Bodenplatte halt irgendwas, dass die Türen zugehen und jetzt sind irgendwie 10 Gegner im Raum mit dir. Mhm. Und wenn der Raum eng ist und wenn da auch noch so eine Falle rumrotiert, dann musst du schon gucken, dass du da vernünftig auf Distanz bleibst, im richtigen Moment zuschlägst und auch eben, wenn du eine andere Klasse als meine spielst oder anders spielst als ich, meine Klasse kann das ja auch.
Ein paar mehr der Tasten benutzt, ja.
Vernünftig zu blocken, ja, genau.
Ja.
Also wer will, kann auch diese Block-Timings da, glaube ich, relativ gut einfangen und damit dann super arbeiten. Es ist halt immer die Frage, wie tief man sich da reinfuchsen will, aber ich fand, es war super angenehm zu spielen.
Ja, nice. Nee, und ich nehme einfach an, dass dadurch, dass irgendwie Heilung relativ rar ist und dass du doch mal durch Unaufmerksamkeit immer wieder mal einen Treffer kassierst, wird die Schwierigkeit dann. Ich nehme an, dann sind die Gegner irgendwann noch mehr, noch biestiger und irgendwann geht das Ganze schief.
Ja, also vor allem, wie gesagt, du hast ja dann hinter in dem Dungeon hast du so Zauberer, die schießen Feuerbälle und sowas. Und da,
du erwähntest das, ja? Also der Fernkampfgegner ist nicht dein Freund.
Nee.
In dem Spiel.
Weil da kriegst du auf einmal so ein Ding in die Fresse und das saugt dir ordentlich Gesundheitspunkte.
Ja, genau. Wirst du gewone-shottet in dem Spiel durch Fallen oder Gegner oder ist das ein bisschen verzeihlich? Verzeiht dir das ein bisschen was?
Also es gibt sowas auch, aber das ist sehr, sehr selten. Also es gibt so, es gibt zum Beispiel so, weiß ich nicht, das sind einfach so komische, okkulte Fallen. Also manchmal machst du eine Truhe auf oder du gehst in einen Raum und dann erscheint so ein komisches, leuchtendes, pentagrammähnliches Symbol am Boden. Und dann musst du da ganz schnell raus, hast ein paar Sekunden, dich aus diesem Bereich zu flüchten, weil das sind sogenannte Scares. Und dann kommt da wie so, es gibt, kennst du das, dieses Jack-in-the-Box, diese Musikdosen, wo du so einen Hebel drehst und es spielt einfach nur eine Musik und irgendwann springt so eine komische Kasperlpuppe raus oder ein Teufelchen. Ja,
dieser Blaseball-Clown.
Genau. Und so ähnlich ist das. Also wenn du dann nicht rechtzeitig draus bist, dann kommt so ein Scare, da öffnet sich ein Sarg und so eine komische Leiche und es kommt auch so ein Geräusch und das lässt dich ordentlich Energie verlieren. Das one-shottet dich nicht unbedingt. Es gibt aber erstens so Perk- oder Mali-Situationen. Das habe ich noch gar nicht erzählt. Du kannst nämlich zwischendrin, gibt es im Dungeon immer so einen so eine komische Kugel und da kannst du dir einen Fluch sozusagen an die Backe heften, der selbstverständlich negative Effekte hat. Aber auch einen positiven Bonus für dich mitbringt, ne? Also diese typische Abwägung. Willst du doppelt so viel, keine Ahnung, soll deine Wirbelattacke doppelt so lang sein, aber dafür, wenn ein Gegner stirbt, gibt's eine Chance, dass der explodiert. Solche Sachen. Diese Abwägung triffst du da immer. Und wenn du da zum Beispiel gerade das falsche Zeug ausgesucht hast oder sowas und dann in so einen Scare reinläufst, dann kannst du halt im Arsch sein.
Aber genau, was du erwähnst, diese, wie heißen die in dem Spiel? Ich glaube, du hast sie Perks genannt oder Flüche. In Sadis Bias sind es Artefakte, es können auch Relikte sein, je nach Roguelike. Ich finde, das ist das Salz in der Suppe. Das sind diese Modifikatoren, vielleicht am besten als Perks bekannt. Siehe die Bethesda-Spiele, Fallout hat das ja, die grundlegend dein Gameplay verändern. Ich liebe zum Beispiel bei Sadis Bias irgendwie, dass jedes Mal, wenn du Giftschaden zufügst mit dem Sneko-Skull, fügst du noch einen extra Giftschaden zu. Und so kann ein Giftschaden-Bild völlig eskalieren. Und ich hoffe, das ist ein Spiel, wo es auch viele Möglichkeiten gibt, so ein bisschen das Gameplay kaputt zu machen. Du hast es schon erwähnt mit der Wirbelattacke und den Invincibility Frames und vielleicht auch Waffen, die keinen Cooldown haben oder keine Aufladezeit dafür. Sowas ist toll. Ja. Scheint das ein gutes Spektrum zu bieten, ja, eine schöne Auswahl an sowas.
Und auch da wieder, weißt du, wenn du Glück hast, dann hast du den Fluch mit einem der besten Boni und einem der am wenigsten schlimmen Mali. Es gibt zum Beispiel als Malus auch, dass wenn diese Scares, wenn dieses komische Symbol am Boden erscheint, dass du dann verlangsamt wirst. Und das ist eklig, weil du musst dann wirklich sehr schnell reagieren, um da rechtzeitig rauszukommen. Aber wenn du ein bisschen eingegroovt bist, ist es eigentlich nicht schlimm. Das ist eigentlich nicht wirklich dramatisch. Während sowas wie das mit den Gegnern, die explodieren, das kann furchtbar sein. Da stehen halt drei um dich rum und du machst deine Wirbelattacke und ja, während der Wirbelattacke bist du noch irgendwie unverwundbar und sowas, aber dann trittst du noch einen weg oder sowas. Ach so, habe ich vergessen zu erwähnen. Treten kann man auch.
Oh, man kann treten?
Ja, um Distanz zu schaffen. Und auf einmal explodiert der und Energie verlieren, weil du ja gerade mit dem Berserker hast du so selten Gelegenheit, wirklich dich wieder aufzuladen mit frischen Heiltränken oder sowas. Also wenn du auch nur an einer Stelle mal deine Energie verlierst, wo du es nicht musst, dann ärgerst du dich schon. Weil du schon da sitzt und denkst, ja fuck ey, jetzt muss ich hinterher vielleicht wahrscheinlich früher als geplant noch eine von den Heiltränken verbrauchen und wer weiß, ob ich sie dann hinterher nicht noch brauche.
Ist das ein stressiges Spiel, so Druck, Dampf, Dauerbelastung oder gibt's doch mal Zeit zum Durchatmen, so ein bisschen Inventar sortieren, Gedanken machen oder ist eigentlich die ganze Zeit Tempo angesagt?
Nee, das ist auch in der Hinsicht war es ideales Urlaubsspiel, weil es hat echt so einen Anschwellen und Abschwellen von Druck. Also immer wenn du relativ straightforward vorangehst in das Dungeon, dann wird's schon mal hektisch, gerade wenn du in so eine Situation kommst, wo halt viele Gegner spawnen, insbesondere diese Trials, diese optionalen Arena-Kämpfe, von denen ich gesprochen habe, die sind ätzend. Also das ist wirklich 2-3 Minuten purer Stress. Aber in dem normalen Dungeon, da gibt's regelmäßigen Abständen, da stehen da so 3 Statuen rum und die haben auch wieder 3 Perks zur Auswahl, die du dir, also einfach nur, ne, diesmal rein positiv, die du dir auswählen kannst, sowas wie halt, hey, 1% Lebensenergie des Gegners kriegst du gut geschrieben, so diese typischen Vampirismus-Dinger. Ja. Du kannst irgendwie Frostschaden, ne, das also 10%ige Chance, Gegner einzufrieren und so weiter und so fort.
Also Rollenspiel-Klischees.
Ja, also wirklich alles, so die ganzen Standards.
Aber hoffentlich nicht allzu oberflächlich, sondern hoffentlich interessant mit einem schönen Spektrum und tollen Synergieeffekten.
Ja, also wenig,
wenn man Glück hat.
Wenig Originelles. ehrlich gesagt. Also wenig.
Ja, das so klingt's, ja.
Wo man da sitzt und sagt, oh, das habe ich ja noch nie gesehen. Ne? Also wirklich so das Standardzeug, man hört's ja jetzt auch schon raus. Mhm. Genau. Aber das hast du eigentlich regelmäßig und das ist halt einfach ein Raum, in dem ist nie ein Gegner. Du gehst da rein und du suchst dir das Ding aus. Und da kannst du jetzt auch stehen bleiben, kannst ein bisschen grübeln. Dann gehst du da hin, dann sammelst du deine rotes und deinen blauen Orb ein, die dir dann hinterher deine Heiltränke und deine Reparaturtränke irgendwann wieder auffüllen, wenn du genug davon hast. Und dann in dem Dungeon musst du dann immer so einen Schalter ziehen, um eine Tür zu öffnen. Und dann geht's quasi in den nächsten Abschnitt mit Gegnern. Und in diesem Höhlensystem springst du immer in eine tiefere Höhle hinab.
Naja. Du hast erwähnt, dass es Sondertrials gibt, die irgendwie so Jump'n'Run-Passagen erfordern. Ist das sonst etwas, was im Standard-Gameplay gefragt ist? Präzision und vielleicht sogar Jump'n'Run-Skills?
Nee, super wenig eigentlich.
Beim Movement? Gut.
Das ist eigentlich echt nur in diesen Spezialabschnitten.
Das ist ja auch bei Ego-Ansicht eine, also bis auf Mirror's Edge und ein paar andere Spiele sollte man das nicht implementieren. Ja. Es sei denn, man nimmt's ganz ernst.
Also, es funktionierte schon ganz gut, weil da geht's auch wieder, es geht nicht um Präzision im Springen, es geht darum zu raffen, wo musst du lang und in welcher Reihenfolge gehst du da jetzt durch, wenn da sind mehrere, da sind manchmal so bewegliche Plattformen, das sind ja alles so komische, diese Bonuslevel, das sind so komische, die schweben im Nichts wie vor einem Sternenhimmel und da musst du manchmal schon genau hingucken, auch wegen der Grafik und ihrer beschränkten Farbpalette, das sind dann absichtlich so schwebende Plattformen, die vor diesem schwarzen Hintergrund schwer zu sehen sind. Und da ist auf denen sind so kleine Leuchtfeuer montiert, damit du sie natürlich trotzdem identifizieren kannst. Und du musst dann halt schon schauen und dann denken, ah, okay, da hinten ist eine von den Plattformen, die fährt da hinten so runter. Ich gehe da hinten hin und dann kann ich von oben runterspringen, dann habe ich sehr viel Zeit und dann habe ich diese Höhe, dann kann ich auch im Flug sozusagen noch minimal nachkorrigieren und das ist der Weg, um hier durchzukommen und nicht irgendwie jetzt hier vorne Anlauf nehmen und versuchen weit zu springen oder sowas. Ist übrigens auch nur da kannst du springen. Das sind so Sonderlevel, da ist am Anfang auch dann eine Einblendung, dass deine Tritttaste jetzt zum Springen auch taugt.
Nice. Gibt's Bosse?
Es gibt Bosse, ja.
Ich hab gedacht, du sagst vielleicht ein, zwei Worte dazu?
Sie sind unspektakulär. Es sind halt einfach große Kreaturen, die halten halt mehr aus und ich weiß nicht. Also die Bosse sind super unspektakulär.
Das ist ein bisschen schade. Also Monster Train, Slay the Spire hat fantastische Bosse. Allesamt mit einem interessanten Gimmick, mit interessanten Gameplay, mit die Regeln des Spiels, die du bis jetzt gelernt hast, so ein bisschen auf den Kopf stellen und sowas. Aber in dem Fall ist es ja ein Echtzeit-Action-Spiel. Da kann man gar nicht so viel machen. Und sie haben sich für den großen Boss-Typen entschieden. Drei Phasen, nehme ich an?
Nee. Es ist einfach nur ein fetter Standardgegner, der macht mehr Schaden. Der sieht natürlich auch, also sieht anders aus, aber also da ist nichts Besonderes an den Bossen. Eine Besonderheit, oh Gott, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen, das hätte viel weiter früher vorne geschehen müssen, aber eine Besonderheit an dem Spiel ist, dass du Gegner, um sie besonders effektiv auszuschalten, trennst du ihre Körperteile ab.
Aha, jetzt weiß ich, wieso du auf das Spiel aufmerksam geworden bist.
Einer von vielen guten Gründen, ja. Und das heißt also, du kannst dann zum Beispiel auch, wenn du gerade deine Wirbelattacke, die kannst du tief ansetzen, dann sägst du erstmal ringsrum allen die Beine weg. Und dann sind die natürlich auch schon weniger gefährlich. Umgekehrt, bei diesen Zauberern machst du besser zuerst alle ihre Hände weg, weil dann können die ihre Zaubersprüche nicht mehr machen.
Das ist sehr schön. Ich kann mir vorstellen, wie André Peschke auf den Kanaren im Schatten sitzend, ja, das Meeresrauschen im Ohr, hämisch lacht, weil er gerade einer Gruppe Gegner die Beine rundum abgeschlagen hat. Da spritzt ja auch das knallrote Pixelblut so schön in dieser reduzierten Grafik, ne?
Ganz genau. Ah. Und du hast dann halt auch natürlich sowas. Du hast du hast Waffenperks und dann hast du Waffen, die einen Gegner sofort töten, wenn du ihn enthauptest und dann musst du halt eher auf die Köpfe zielen und so weiter und so fort.
Moment mal, es gibt die Möglichkeit, dass du in dem Spiel Gegner enthauptest und sie sind noch nicht tot?
Ja.
Ah. Das ist aber seltsam. Das widerspricht so meiner Weltanschauung, was Videospiele angeht.
Es sind halt die dämonischen Horden, Sebastian. So ein Zombie, der kommt ja manchmal auch noch weiter an.
Nicht, also ohne Scheiß. Also André, hier, das ist auch wirklich mal, das ist das Alte Testament der Zombie-Lore, dass wenn der Kopf weg ist, ist der Zombie tot. Und alle, die dagegen verstoßen, ja, die vertreiben wir aus, oh Gott, jetzt geht das. Ja, nee, ist interessant. Das klingt nett. Es ist nicht die Sorte Spiel, die ich gern spiele. Ich finde das aber geil, wie es aussieht. Mhm. Wirklich, ich habe jetzt gerade nebenher noch ein bisschen bei der Steam-Community einfach die Screenshots betrachtet. Und die sehen halt einfach alle geil aus. Das hat was.
Es ist fett und vor allem, wie gesagt, also es ist nicht casual im Sinne von einfach. Das Spiel ist schon schwer.
Aber zugänglich.
Aber es ist super einfach zu beherrschen. Mhm. Du bist da ganz schnell drin und du kannst dann auch relativ einfach selber dosieren, wie komplex du dieses Kampfsystem für dich selber machen willst, je nachdem, welche Klasse du nimmst und je nachdem, wie du die Sache angehst. Und es funktioniert einfach super. Es spielt sich einfach mega fluffig. Es hat diese kurzen Sessions, wo du halt immer auch so, ich habe im Urlaub nicht wahnsinnig viel gespielt, aber halt so, ne, morgens. Freundin ist im Badezimmer, jetzt hast du eine halbe Stunde. Das war sehr geil.
Nee, schön, schön. Es scheint auch ein gutes Spektrum an Waffen zu geben und Klassen offensichtlich, was ich hier so grob überblicke. Und es scheint eine solide, durchdacht angewendete Roguelite-Struktur für diese Sorte Spiel zu sein. Das ist schön. Fehlt dem irgendwas Early Access-mäßig oder wirkt das auf dich einigermaßen komplett?
Naja, also ich glaube, das ist so eine Ein-Mann-Show.
Aha. Wirkt auch so, ja.
Deswegen weiß ich gar nicht, wie viel da tatsächlich noch kommt. Es ist noch ein bisschen janky, also zum Beispiel die KI ist strunzdumm, ne? Du kannst es auch dann schön cheesen, indem du Gegner so ein bisschen an Eingängen hängen lässt und dann klippt dann dein Angriff trotzdem durch und solche Geschichten. Aber wie gesagt, ich mochte diesen Teil der Jankiness mochte ich eigentlich sogar. Weißt du, dass du da halt einfach ab und zu mal ein bisschen exploiten ist in so einer Art Spiel, finde ich super sehr wichtig. Befriedigend.
Ja, auch dass du diese 1% Chance hast, dass du die optimalen Items und Synergien kriegst, um praktisch das Spiel kaputt zu machen.
Ja, ich glaube, das Balancing ist da noch nicht
das
so toll.
Das ist ein goldener Moment.
Ah. Weil ich habe verdächtig häufig diese sehr mächtigen Schwerter gekriegt, ehrlich gesagt, die eigentlich irgendwie ultra rare sein sollten. Ich vermute, dass das vielleicht auch noch ein bisschen besser gebalanced wird in der Hinsicht. Aber ich war zufrieden.
Das ist immer schlimm, wenn man sich an die kaputten Builds gewöhnt und dann kommt das Entwicklerschwein und nimmt dir den Spaß. Hab Angst vor dem Moment, wenn du länger dranbleibst. Ist das was, wo du länger dranbleiben wirst? Oder hast du jetzt das Gefühl, jetzt so deinen Spaß gehabt zu haben und nicht unbedingt den Willen, dich darin rein zu verbeißen? Das ist ja bei dieser Sorte Spiel auch so eine Sache, ne? Ist der Gameplay-Loop so geil, dass du das meistern willst? Oder ist es einfach nur nett gewesen und du ziehst langsam weiter?
Es ist auf jeden Fall eins von denen, die man echt gut liegen lassen kann. Ich habe nicht das Gefühl, ich verpasse irrsinnig viel. Ich bin ja jetzt auch relativ weit. Also ich habe es so von dem, was bislang geboten wird, das habe ich fast durch. Ich verbinde noch nicht auf diese letzte Zielgerade eingebogen. Das ehrlich gesagt auch. Das letzte Mal, als ich da gespielt habe, das bin ich so dumm gestorben. Ich hatte irgendwie noch drei Heiltränke. Ich hatte eine mega geile Waffe. Und dann habe ich irgendwie gepennt oder irgendwas Blödes ist passiert und die ist kaputt gegangen. Und dann ist die weg. Die ist kaputt und dann ist die verschwunden aus seinem Inventar.
Dann hast du keine Waffe mehr. Ach, du hast ein Inventar, wo du vielleicht noch eine andere Waffe hast.
Du hast noch eine andere Waffe, aber das war halt die geile Waffe. Das war das Ding. Ich hätte die auch noch reparieren können. Ich habe nur irgendwie nicht aufgepasst und dann war sie kaputt.
Du hast nicht aufgepasst.
Und dann bin ich gestorben und dann war ich so frustriert, dass da habe ich es dann weggelegt. Hatte ich keinen Bock mehr, weil ich war auf bestem Wege. Ich war der Meinung, das ist der Run. Jetzt komme ich auf jeden Fall zumindest durch diesen Wald durch und wer weiß, vielleicht sogar bis zum Ende. Ich hatte diesen Charakter so geil aufgesteckt. Es lief alles wie am Schnürchen. Und dann so dumm zu scheitern, das war so ärgerlich, da hatte ich keine Lust mehr. Sind andere berufliche Prioritäten in mein Leben getreten. Jetzt wird erstmal hier Dead Island gespielt und Zelda. Das heißt also, vielleicht komme ich nochmal zurück, weil ich so das Gefühl habe, ich bin jetzt schon über 90 Mauern geklettert und ich will jetzt vielleicht die letzten 10 auch noch klettern. Aber mal schauen. Mal schauen.
Und wer weiß, ich meine, ein weiteres Klischee dieser Roguelite-Spielstruktur sind ja Ascension-Modi. Ich weiß nicht, ob die in dem Spiel so richtig drin sind, dass man halt weitere Durchgänge spielt mit irgendwelchen Negativ-Modifikatoren. Dass es halt noch schwieriger wird. Und dann gilt's noch, alle Ascension-Schwierigkeitsgrade zu grinden. Tut mir leid, ne? Hinter den 100 Mauern lauern noch 1000 mehr.
Das habe ich ja auch. Ich habe dann ja auch bei Hades diese Contracts und so, das habe ich ja nicht mehr komplett ausgeschöpft, so sehr ich Hades geliebt habe. Aber das war irgendwann ist es dann auch mal gut. Bei Mortal Sin habe ich, wie gesagt, wenn ich jetzt nicht mehr weiterspiele, dann habe ich irgendwie ein gutes Gefühl dabei. Das ist nicht eins, wo ich in 10 Jahren denke, oh Mann, hättest du das doch mal fertig gespielt oder sonst irgendwas. Mal schauen, vielleicht schnappe ich es mir irgendwann nochmal, vielleicht warte ich, bis es fertig ist und guck mal, was dann noch hinzugekommen ist, ob sich das nochmal tatsächlich verändert hat oder nicht. Aber das ist, wie gesagt, jetzt in den nächsten zwei Wochen wird es wahrscheinlich auf jeden Fall nicht weitergehen.
Ja, zu so einem Roguelite kann man tatsächlich immer gut zurückkehren. Da gibt es ja nicht so diesen Moment, wie wenn du dann Dragon Age Inquisition Safe Game lädst von vor 3 Monaten und du denkst dir, what the fuck, wer bin ich, was sollte ich?
Ja.
Ein Roguelite ist ein Roguelite. Du weißt prinzipiell, wie man spielt. Den Rest macht das Muskelgedächtnis und die Details, die sind sehr schnell wieder da.
Ja.
Das ist schon gut. Und na, also so.
Und keine Story. Also du gehst nicht rein und denkst dir so, ah, was war jetzt nochmal? Wer war dieser NPC? Wie war das nochmal? Sondern du spielst dann einfach weiter.
Wie gut das ist. Und na, also nur so ein freundschaftlicher Rat. Also zumindest den Standard-Run einmal bis zum Ende gespielt haben, das sollte doch von einem, gerade zum Skiller wie einem André Peschke, durchaus zu erwarten sein.
Ja, also wenn sie daran nichts ändern, ist ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, diese Stärke-Eskalation durch den Kram, den du dir vorab freischalten kannst, dass wenn du wirklich willst, dann gehst du halt hin und grindest mal auch hardcore nur auf Geld, weißt du, also gehst du halt, gibst halt deine Kohle nicht aus. Du machst dann, wenn du einigermaßen hinterher gut spielst oder sowas, machst du schon relativ viel Geld in jedem Run, selbst wenn du halt immer sehr viel verlierst, wenn du stirbst oder sowas, das baut sich schon auf. Und wenn du dann so richtig auf Shoppingtour gehst und ich habe gesehen, da sind noch locker 2, 3, vielleicht sogar mehr Sachen, die ich noch nicht freigeschaltet habe, die garantiert auch nochmal so Starter-Boni bringen werden. Ich kann mir vorstellen, dass das so ein Ding ist wie bei Dark Souls. Du musst einfach nur am Ball bleiben und diese Kugel weiter den Hügel hinaufrollen und irgendwann ist der Zenit überschritten und dann läuft's.
Nice. Nice, dann viel Erfolg dabei und danke für die Ausführung. Ich habe keine weiteren Fragen, euer Ehren. Ach doch, Preis, Plattform, der ganze Schissel. Komm hier, Service-Journalismus.
Also, ich kann dir sagen, ich habe es auf Steam gekauft. Es hat 20 Euro gekostet. Ich vermute, dass das jetzt, weil es ja Early Access ist, auch nur auf PC bislang erschienen ist. Ich habe es aber nicht überprüft.
Ja.
Also, cool. Das können wir ganz kurz machen, weil der Service-Journalismus, bla bla bla, bla 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 und so weiter und so fort. Plattform Microsoft Windows, also wie erwartet.
Ja.
Das glaube ich auch nur auf Steam bislang.
Ja, die Access auf Konsole ist tatsächlich noch nicht so verbreitet, ja, sieht so aus.
Ja, und vor allem, also wie gesagt, das hat nicht mal ein Entwicklungsstudio, sondern da steht Nikola Todorovic ist als einzelner Entwickler dort gelistet. So Einzelentwickler haben es ja sowieso schwer, weißt du, also jetzt mit Portierungen ein Dev-Kit zu kriegen, den Support, den Zugang zu den Stores, der Konsolen und so weiter und so fort. Ich weiß, dass Microsoft hat ja, glaube ich, so für so Early Access irgendwie da mal so ein bisschen die Pforten geöffnet und eine Rampe ausgerollt, aber
ja, eher auf Xbox als auf den anderen Konsolenplattformen kann man da auch mal ein Indie-Game im Early Access sehen, aber ja, vielleicht nach dem 1.0-Release, dann ist ja irgendwie so ein Vertrag mit irgendeinem Konsolen-Publisher und ein Port vielleicht auch schnell gemacht.
Mal sehen.
Ist die Sorte Spiel, die nächstes Jahr dann irgendwann auftaucht auf der Konsole.
Ja, genau, wenn es halt fertig ist und genau, ja, ein bisschen Kohle vielleicht auch reingekommen ist. Aber es ist also wirklich,
ja, vielleicht in einem Abo.
Nett. Super. Sehr empfehlenswert. Ne? Für Leute, die einfach mal hier so gemütlich sich durchs Dungeon schlachten wollen, das ist hervorragend. Kann ich nur sehr empfehlen. Das habe ich hiermit getan. Und das war's dann auch mit der Viertelstunde zu Mortal Sin, meine Damen und Herren. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ein paar probieren es mal aus und melden sich im Forum und sagen mir, was sie davon halten. In diesem Sinne, bis dahin.